Das hilft uns, hinter uns zu lassen, was uns von der Woche so umtreibt, was uns, ja, was uns das Herz fröhlich macht und auch das, was uns das Herz schwer macht, so dass wir uns ganz ausrichten können auf dein Wort, auf dein Reden zu unseren Herzen. Öffne du unsere Herzen und stärke du uns. Amen. Stellt euch mal eine stark wachsende Gemeinde vor. Also wirklich stark wachsend. Da sind 12 Leiter, die Jünger Jesu, die Apostel. Und an Pfingsten allein kommen 3000 Menschen zum Glauben. So auf einen Schlag. Und dann heißt es, und der Herr fügte täglich zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Und nur ganz kurz drauf heißt es, dass die Gemeinde bereits auf 5000 Männer angestiegen ist. Also die Frauen, Kinder, Waisen und Witwen, die haben sie schon gar nicht mitgezählt. Also reden wir von deutlich mehr. In 3000 Haushalten vielleicht. Und das sind die, die eh in Jerusalem ansässig waren und dann dort oder dann dort geblieben sind. Ja, sie blieben beieinander und wer zum Glauben kam, der verkaufte vieles oder alles, was er besaß und gab es an die Gemeinde. Und so wie ich das verstehe, war die Erwartung, warum dann die Leute auch alle in Jerusalem geblieben sind, Jesus kommt demnächst wieder um die Ecke. Es lohnt sich gar nicht, wieder heimzugehen, lohnt sich gar nicht, irgendwas noch großartig anzufangen. Jesus kommt ja gleich wieder. Die Bedeutung von geht hin in alle Welt, das war noch gar nicht in den Köpfen angekommen. Trotz Pfingsten, trotz Heiligem Geist. Es musste erst ein Verständnis wachsen, was Weltmission, was Leib Christi, was Gemeinde dann überhaupt bedeutet. Und die 12, die sind täglich im Tempel, predigen und lehren diejenigen, die glauben, und bekommen die Gaben von denen, die eben dazugekommen sind, und sollen das dann gerecht auf die Haushalte verteilen. Ich habe es mal durchgerechnet, 5000 Haushalte, das sind pro Apostel 420. Wie lange brauchst du, bis du da rum bist? Ja, da fragst du dich, wann haben die geschlafen? Es ist klar, das ist überhaupt nicht leistbar. Und dann kommen neue dazu, täglich eine riesige Herausforderung. Wenn wir davon reden, dass wir wollen, dass Menschen zum Glauben kommen und dazukommen, ist ganz gut, sich mal Gedanken zu machen, wie viele Neulinge würden wir eigentlich pro Monat vertragen. Die Herausforderung darf nicht unterschätzt werden, sonst geht es schief. Damals kamen täglich neue dazu. Und dass da mal jemand übersehen wird, ist sehr leicht vorstellbar. Und das bringt mich zum heutigen Text. In dieser Zeit wuchs die Gemeinde rasch. Dabei kam es zu Spannungen, Luther sagt zu einem Murren, zwischen den einheimischen Juden mit hebräischer Muttersprache und denen, die aus dem Ausland zugezogen waren und Griechisch sprachen. Die griechisch sprechenden Juden beklagten sich darüber, dass ihre Witwen bei der täglichen Versorgung benachteiligt wurden. Deshalb riefen die 12 Apostel die ganze Gemeinde zusammen. Es ist nicht richtig, sagen sie, dass wir Lebensmittel verteilen müssen, statt die Botschaft Gottes zu verkündigen. Darum, liebe Brüder und Schwestern, sucht in der Gemeinde nach 7 Männern mit gutem Ruf, die ihr Leben vom Heiligen Geist bestimmen lassen und sich durch ihre Weisheit auszeichnen. Ihnen werden wir diese Aufgabe übertragen. Wir selbst aber wollen uns mit ganzer Kraft dafür einsetzen, zu beten und Gottes Botschaft zu verkündigen. Mit diesem Vorschlag waren alle einverstanden und sie wählten Stephanus, einen Mann mit festem Glauben, erfüllt mit dem Heiligen Geist. Aus dem Philippus, Prochorus, Nikanor, Timon, Parmeans und Nikolaus aus Antiochia. Dieser war früher einmal zum jüdischen Glauben übergetreten. Diese 7 Männer wurden vor die Apostel gestellt, die für sie beteten und ihnen die Hände auflegten, um ihnen diese Aufgabe zu übertragen. Die Botschaft aber wurde immer mehr Menschen verkündet, vor allem in Jerusalem nimmt die Zahl der Gläubigen stark zu Unter ihnen waren viele jüdische Priester, die auf Gott gehört und zum Glauben an Jesus gefunden hatten. Neben dem vorhin beschriebenen geht es also um eine ganz bestimmte Gruppe, nämlich die Witwen von den griechisch sprechenden Gemeindemitgliedern. Nur kurz zwei Sätze dazu. Zur Zeit Jesu haben ja viele Juden im Römischen Reich verteilt gelebt. Das kam unter anderem natürlich noch aus der Exilzeit von ein paar hundert Jahre vorher, aber auch einfach, weil das Römische Reich die Möglichkeit und vorher das Griechische Reich die Möglichkeiten gegeben hat. Da gab es mit Sicherheit viele, viele Gründe. Aber es gab so den Trend, vor allem als jüdisches Familienoberhaupt, ich möchte in heiliger Erde in Aretz Israel beerdigt werden. Und so sind viele, wenn sie älter wurden, wir würden sagen, wenn sie in Rente gegangen sind, gab es damals noch nicht, nach Israel gezogen, nach Jerusalem gezogen. Und dass es viele Rückkehrer waren, wissen wir aus Apostelgeschichte, es waren so viele, dass die teilweise eigene Synagogen hatten. Ja? Zum Beispiel die Synagoge von Sizilien, also die Gegend um Tarsus, wo Paulus herkam, und der hat vermutlich auch zu dieser Synagoge dazugehört. Und so kamen etliche, um in Jerusalem zu sterben, und die haben ihre Frauen hinterlassen. Das sind also diese Witwen. Und die wurden halt regelmäßig übersehen, weil wenn man Familie vom Haupt her denkt damals, ja, dann hat man an die Männer gedacht und die hatten kein soziales Netz. Die hatten nicht das soziale Netz wie die Ortsansässigen, die ihre ganze Verwandtschaft da hatten, ihre ganze Sippe, sondern die standen dann wirklich zum Teil allein. Und so kommt es zu einem Murren. Und das ist ja was, so ein Phänomen, es gefällt mir was nicht und dann gärt das in mir. Ja? Ich rede nicht mit anderen, also ich rede nicht erst drüber und dann rede ich mit anderen drüber. Du, die Witwe Meier, die hat gestern schon wieder nichts abbekommen von den Lebensmitteln. Und die anderen bestätigen mich, sagt ja, der Witwe Müller ist auch so gegangen. Und so entsteht eine Unzufriedenheit, so unterschwellig im Untergrund, nicht richtig greifbar, weil keiner es so wirklich ausspricht und vor allem nicht dort, wo es hingehört, nämlich bei den Verantwortlichen. Ja? Hier die Apostel, heute wäre das die Gemeindeleitung. Viel Streit ließe sich vermeiden, anstatt zu murren und hintenrum Fronten aufzubauen, einfach direkt reden. Probleme direkt vor die Leitung bringen oder Klartext reden. Nicht kryptisch, sondern klar und deutlich Dinge beim Namen nennen. Und es ist wichtig, Missstände, auch scheinbare, manche Missstände oder manches, was so gärt, entpuppt sich ja dann auch als falsche Wahrnehmung. Klar und deutlich benennen und dann kann man drüber reden und auch darauf reagieren. Auf Hintergrundgemurre kannst du schlecht reagieren. Es ist nie leicht, voranzugehen und die Person zu sein, die Dinge benennt, weil damit kann ich mich ja auch zur Zielscheibe machen und das ist unangenehm. Aber etwas klar ansprechen ist in jedem Fall besser, als Dinge hinten herum zu reden, unzufrieden zu sein und Dinge so in sich gären zu lassen. Und das ist auch das Problem hier. Es dauert eine ganze Zeit, bis die Apostel das Problem mitbekommen. Wäre direkt jemand zu ihnen gekommen, sei das läuft jetzt seit zwei Wochen so, da muss was passieren, dann wäre das Problem vielleicht gar nicht so groß geworden. Spannend finde ich die Reaktion der Apostel, wie sie hier beschrieben wird. Die reagieren nicht gekränkt. Die gehen auch nicht erstmal her und halten, wie jetzt ich, eine Predigt drüber, was da die Schwierigkeit ist eigentlich an dem Hintergrund und an dem Gemurre, sondern sagen, okay, da müssen wir was machen. Und dann passiert was Spannendes. Nicht wir machen das, Ja, die hätten ja jetzt aktiv werden können und sagen, wir haben eine Lösung und die setzen wir um, das machen wir jetzt so und so. Sondern sie holen die Betroffenen ins Boot, also in dem Fall die griechischen Mitchristen, griechischen Judenchristen, muss man so sagen, holen sie mit ins Boot, sagen, wir haben das Problem erkannt, jetzt geben wir euch einen Auftrag. Sucht ihr 7 Männer aus. Ja, delegieren würde man das heute nennen. Das Problem ist erkannt, wir haben eine Idee, das zu lösen. Vielleicht käme auch noch eine andere Idee auf den Tisch. Aber wir beauftragen euch mit der Umsetzung. Nicht wie Apostel, dass wir wieder alles selber machen. Ja, sonst sind wir nämlich wieder in der Falle, dass wir erstmal am Rennen sind. Nein, wir beauftragen euch. Und das ist ja auch ein spannendes Thema in Gemeinden. Ja? Mitarbeit. Ja? Meistens sind es viel zu wenige. Und wenn wenige alles machen, bleibt vieles auf der Strecke. Finden wir hier in der Bibel. Und das ist übrigens gar kein neues Phänomen. Also die Apostel hätten es eigentlich schon wissen können. Ja, der Mose ist ja in diese Falle auch schon getappt und sein Schwiegervater Jethro hat ihm gesagt, du mach so und so und so und du kannst fällst abends nicht halbtot ins Bett. Ja. Aufgaben verteilen. Wenn nur wenige eine Last tragen für alle, ist es schwierig. Ja, dann manchmal kommt nicht viel dabei raus, beziehungsweise irgendwas kommt dann immer zu kurz. Ja, wenn ich überall dabei sein muss, weil ich mich verpflichtet fühle oder weil es kein anderer macht, ist es schwierig. Es geht nicht. Das frustriert die Aktiven. Und dieses Dilemma hat jede Gemeinde, die ich kenne. Hat übrigens auch jeder Sportverein, von dem abgesehen. So, also es ist kein Phänomen, das sich nur auf die Gemeinde beschränkt. Aber auf der einen Seite delegieren, also jemand eine Aufgabe anvertrauen will gelernt sein und auf der anderen Seite einen Blick für sich selbst zu entwickeln, wo bringe ich mich eigentlich sinnvoll ein, gehört beides dazu. Ein weites Feld und Thema, wie gesagt, in jeder Gemeinde, die ich kenne. Die Apostel setzen hier klare Prioritäten. Unsere Hauptaufgabe ist die Verkündigung und das Gebet. Das ist unser Job und den wollen wir bestmöglich erledigen und es geht nicht, wenn wir alles mögliche andere machen. Wenn wir ständig uns ums Essen verteilen und um die Güter kümmern, bleibt die Verkündigung auf der Strecke. Also unsere Verkündigung, unsere als Apostel. Das heißt nicht, dass die Essensausgabe weniger wichtig ist. Aber es geht einfach nicht alles durch eine Hand. Weil es nicht leistbar ist. Also muss es jemand anders tun. Und dann kommt ja noch dazu, dass die Verkündigung schon damals zwei Schienen hatte. Das eine war, die Leute, die ständig dazukamen, denen musste man ja beibringen, was heißt es eigentlich jetzt mit Jesus zu leben und so weiter. Was hat denn Jesus alles gesagt? Und dann eben die andere Seite, ja, überhaupt mal zu verkündigen, sagt, Mensch, Jesus ist für euch gestorben, Jesus ist, er ist auferstanden vom Tod und zum Himmel und er kommt wieder. Das mussten ja diejenigen hören, die es noch nicht gehört haben oder bei denen es noch nicht so richtig durchgesichert war. Und zu lehren gab es ja eine Menge. Johannes sagt, man könnte ganze Bücher damit füllen. Ich habe nur das Notwendigste aufgeschrieben. Klar ist, die 12 Apostel wollen sich auf Verkündigung und Gebet konzentrieren und andere wichtige Aufgaben abgeben. Und so kommt es zur Wahl oder, dieser 7 Diakone. Aus den Namen wird deutlich, dass die schwerpunktmäßig aus der Gruppe der griechisch Sprechenden kamen. Nämlich alles griechische Namen. Man hat also darauf geachtet, dass die vergessenen Frauen möglichst kannten. Und hier, die Diakone haben eine völlig andere Priorität. Ja, die haben nicht die Aufgabe zu predigen, schwerpunktmäßig, sondern die haben die Aufgabe, sich um diese Essensverteilung zu kümmern, dass das klappt. Ja, gewisse Dinge organisatorisch einfach klappen. Diejenigen, die in den Blick zu nehmen, die leicht hinten runterfallen. Und so funktioniert ja Diakonie im Grunde genommen heute immer noch. Ja, wir haben gesellschaftlich völlig andere Probleme, auch in den Gemeinden. Aber Diakonie befasst sich auch heute mit Menschen am Rande der Gesellschaft. Kranke, Behinderte, Kinder in Not, Benachteiligte und so weiter. Beratungstätigkeiten, das Feld ist weit. Traurig bei dem ganzen Thema ist, dass diese Diskussion immer da ist, ja, Verkündigung oder Diakonie. Und dass es ganz oft gegeneinander ausgespielt wird. Die Bibel kennt diese Diskussion nicht. Sie sagt, es ist beides wichtig, aber wir müssen die Jobs verteilen. Aus der ersten Gemeinde können wir lernen, Verkündigung und soziales Engagement gehören zusammen, Wort und Tat. Aber vielleicht nicht immer alles durch eine Hand. Wenn wir nur das eine tun als Gemeinde, dann sind oder als Gruppe, je nachdem, dann wird es ganz schnell zum Selbstzweck und wird wirkungslos. Weil wenn ich nur predige und die Menschen mit ihren Sorgen, Nöten und Bedürfnissen nicht im Blick habe, dann werde ich sie nur schwer erreichen. Oder es entsteht ein Bild, ja, kommt zu Jesus und dann wird alles gut und dann ist die Enttäuschung vorprogrammiert mit dem Ergebnis, dass Menschen eher gehen als kommen. Wenn ich andererseits aber nur die Sorgen, die Nöte und Bedürfnisse im Blick habe, wer will den Menschen dann von Jesus erzählen? Ja? Es braucht beides und Gemeinde damals tat auch beides. Aus der Geschichte des Stephanus lesen wir, dass die Übergänge aber gleitend waren, weil wenn ich das eine tue, muss ich das andere nicht gänzlich lassen. Der Auftrag war klar, aber der Auftrag, Zeugnis zu geben, haben wir ja alle. Und der Stephanus, wenn er nicht gerade damit beschäftigt war, Lebensmittel zu verteilen, dann hat er sich auch schon mal hingestellt auf die Straße und hat gepredigt. Und er hat mit Sicherheit auch dort, wo es ging, die Botschaft weitergesagt bei der Essensverteilung. Hier in Apostelgeschichte 6, da beginnt ein Weg in der Gemeinde der Aufgabenteile und die der Aufgabenteilung und die Gemeinde wächst weiter. So ganz als Randbemerkung, dass man das einfach mal im Blick hat, weil manche idealisieren diese Urgemeindegeschichte auch sehr oder manche tun sie auch total ab. Als Randbemerkung am Rande, diese Erstsituation, die gab es nur eine ganz, ganz kurze Zeit. Von der Auferstehung Jesu bis zum Tod vom Stephanus vergehen allerhöchstens 5 Jahre. Wahrscheinlich deutlich weniger. Das heißt, das, was wir als die einzige wahre Urgemeinde bezeichnen können, hat nicht mal ein halbes Jahrzehnt existiert in dieser Form. Ja, das ist die Gemeinde, die alles geteilt und verkauft hat, quasi in Gütergemeinschaft gelebt hat. Das ist die Gemeinde der ersten Diakone, die ihren vorgesehenen Dienst nur eine ganz kurze Zeit versehen in dieser Form. Weil in Apostelgeschichte 8 heißt es, noch am selben Tag, also am Tag der Steinigung des Stephanus, setzte eine schwere Verfolgung der Gemeinde in Jerusalem ein. Alle außer den Aposteln flohen und zerstreuten sich in die Landbezirke von Judäa und Samaria. Ja, das war die Initialzündung. Ja, quasi der Tritt in den Hintern. So habe ich das, so sehe ich das auch. Aber damit ändert sich alles, wenn sich die Gemeinde zerstreut, ändert sich alles, auch die Aufgaben. Weil der Großteil der 5000 ist einfach nicht mehr da. Das heißt, es ist keiner mehr da, der sein der Hab und Gut verkaufen kann. Es ist keiner mehr da, der es verteilen muss. Es ist aber auch kaum mehr einer da, der zu lehren ist. Ja? Jetzt ist es nicht mehr eine Gemeinde, sondern es sind viele kleine Gruppen in der ganzen Region verteilt. Und diese können gar nicht mehr regelmäßig durch die Apostel oder Diakone betreut werden. Und das war der Beginn der Mission. Ja? Die aus Jerusalem geflohenen Gläubigen, heißt etwas weiter unten im Text, verkündeten überall die rettende Botschaft von Jesus. Das, was Kim im Grunde genommen gesagt hat, im Grunde genommen war das so der Startschuss, rauszugehen. Zumindest mal zu den Glaubensbrüdern. Ja? Weltmission war dann nochmal ein Schritt mehr. Was mit der Wahl der Apostel, der sieben Diakone beginnt, wird zum Startschuss für die Mission. Und es ist auch der Beginn von Gemeindeentwicklung, Gemeindegestaltung an sich. Und als später dann die Verantwortlichen und die Gemeinden so langsam verstanden haben, dass das ein längerer Weg wird, dass Jesus nicht sofort wiederkommt, entwickelt sich noch viel, viel mehr. Älteste werden eingesetzt, Lehrer, Evangelisten, Witwenbetreuer, Waisenbetreuer, Diakone, Kleidernäherinnen werden erwähnt und vieles, vieles mehr. Es wird viel mehr aufgegliedert, weil es werden ja immer mehr und es werden immer mehr mit einbezogen und das ist gut. Ja, bis dahin, dass Petrus dann später spricht vom allgemeinen Priestertum der Gläubigen. Eine Frage, die uns der Text heute stellen kann, ist, ja, wo ist eigentlich mein Platz, meine Aufgabe in der Gemeinde? Nicht jeder kann alles, schon einfach, weil gar nicht jeder dieselben Fähigkeiten und Begabungen hat. Nicht jeder kann alles machen, weil es den Einzelnen überfordert. Selbst wenn einer super begabt ist, kann er trotzdem nicht alles machen. Und wie gesagt, das gilt nicht nur für die Gemeinde, das gilt auch für Familie und Berufs- und Alltagsleben. Es funktioniert einfach nicht, wenn einer oder einige wenige alles machen. Und so ist die Berufung der Diakone auch der Beginn von dem Verständnis für Gemeinde an sich. Ironischerweise ist derjenige, der hier die Gemeinde auseinandertreibt. Ja, Saulus bzw. Paulus war ja die treibende Kraft hinter dieser ersten Verfolgung. Der beschreibt später im Korintherbrief, wie bunt Gemeinde und wie vielfältig die Aufgaben und Möglichkeiten sind. Ja. Bekannte Text, 1. Korinther 12, ein Leib, viele Glieder. Also der Paulus verursacht das Ganze, dass die sich bewegen müssen. Er ist die Ursache durch die Verfolgung und er ist aber auch derjenige, der es hinterher weiterentwickelt. Wo ist mein Platz? Wozu bin ich berufen? Ja, wo liegen meine Fähigkeiten und wie kann ich mich am besten einbringen? Die eine mögliche Frage des Textes. Und Leute, es ist ein Segen, wenn sich Menschen aus der Gemeinde und auch in der Gesellschaft, da gilt es ganz genauso, in eine Aufgabe stellen lassen und Verantwortung übernehmen. Sei es eine große Verantwortung oder eine kleine. Das spielt dabei gar nicht die entscheidende Rolle. Nicht jeder kann alles machen, sagt der Text. Du musst dich auf was konzentrieren. Sonst fällt vieles andere hinten runter. Besonders tragisch ist es, wenn es Menschen sind, die dabei auf der Strecke bleiben. Weil um die geht es letztendlich. Aber wenn jeder was macht, wenn jeder seinen Teil beiträgt, dann hat jeder den Rücken frei, das seine bestmöglichst zu tun. Und was du machst, das hängt wieder davon ab, was dir an Gaben und Fähigkeiten mitgegeben wurden von unserem Herrn Jesus. Soweit mal für heute. Herr Jesus Christus, es ist eine Herausforderung, Gestaltung von gemeinsamem Leben, Gestaltung von Gemeinde. Und danke, dass du uns solche Geschichten geschenkt hast, ja, wie alles angefangen hat, wie ganz klein und mit einem ganz klaren Gedanken du Menschen auf den Weg schickst. Danke für solche Leute, die Gedanken haben, was der nächste gute Schritt ist. Und danke für jeden Menschen, der sich rufen lässt, von dir oder von anderen Mitmenschen und sagt, ja, das will ich tun. Jesus Christus, mach du unsere Herzen da immer wieder offen und weich und gib uns eine weise Sicht auf uns selbst und auf die anderen. Amen.